Wohlstandsbild, einer Podcast-Reihe über Hamsterräder, Finanzexorzisten und was wir sonst noch alles ertragen müssen. Kapitel 8: Blick hinter die Finanzkulissen. Wie Investoren Emittenten prüfen. Im letzten Podcast haben wir uns mit dem Internet beschäftigt und seinen Plattformen und Gestalten, ja, die es gar nicht nötig haben, ins Darknet abzutauchen, um ihren erpresserischen Neigungen nachzugehen. Aber solange es eine schiere Masse an Menschen gibt, die klicken und glauben, was klickbar ist und was irgendwo geschrieben steht, ja, solange wird auch allein durch Androhung eines Rufmords viel kriminelles Geld im Internet verdient. Beliebtes Ziel ist da natürlich die Finanzbranche, aber jede andere tut es auch, wenn nur genug Kapitalkraft zu erwarten ist. Die Guten oder zumindest die Bemühten werden dabei oft kaputtgeschrieben und die anderen, die bezahlen Schutzgeld, um auf Erpresserforen gut dazustehen. Wahrheit, Dichtung und Erpressung zu unterscheiden, das ist also die erste Pflicht eines jeden Internetnutzers. Das gibt es aber nicht umsonst. Der Preis ist nämlich, man muss bereit sein, das eigene Gehirn anzuschalten. Die Fragen, die mir manchmal gestellt werden, zeigen mir, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Und dann beginnt der Satz in einer E-Mail mit: Hallo Andreas, ich habe im Internet gelesen, dass... Das klingt gar nicht gut. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Was sagst du dazu? Und dann bekomme ich keine Quellenangabe oder auch nicht mal einen Link, sondern höchstens ein paar herauskopierte und völlig unreflektierte Sätze aus den unendlichen Weiten des Internets. Es gibt sie also wirklich, die das Internet mit ihrem Gehirn verwechseln bzw. es abgeben, bevor sie sich auf die Google-Suche machen. Schauen wir uns deshalb im ersten Schritt an, wie professionelle und institutionelle Anleger das Internet für ihre Zwecke einsetzen. Wenn sie sich für einen Emittenten, weil auch die Profis brauchen Emittenten, also Anbieter von Geldanlagen, wenn sie sich für einen Emittenten oder für eine Vermögensanlage interessieren. Und später will ich das dann nochmals für den einzelnen Kleinanleger beleuchten, der Internetrecherche betreiben will. Zuerst also der Blick auf die Profis. Und dabei will ich im Sinne eines Haftungsausschlusses, wir sind schließlich in Deutschland, hinzufügen, dass ich natürlich nur einen Bruchteil der heute aktiven professionellen Investoren kenne. Es gibt ja Tausende in jedem Land. Und natürlich unterliegen alle meine Aussagen meinem Filter, also dem Filter meines Verstands und der möglichen Verzerrung meiner eigenen Wahrnehmung. Und das, was ich heute sage, das kann auch übermorgen, morgen wahrscheinlich nicht, aber übermorgen schon überholt sein, zum Beispiel durch gesetzliche Vorgaben, Internetregularien oder entscheidende Anpassungen der Algorithmen, was auch immer, wenngleich das alles eher nicht zu vermuten ist. Aber vielleicht magst du, geneigter Podcast-Hörer, trotzdem zuhören. Denn dazu arbeite ich erstens mittlerweile mit zu vielen Leuten zusammen, die viel und vereinzelt sehr viel Geld verantworten. Und zweitens tue ich das schon viele Jahre und ich selbst und einige Wohlstandsbildner fahren, ja, ausgezeichnet mit den folgenden 4 Richtlinien großer Investoren. Und drittens genügt oft auch nur, wie meistens beim Investieren, der gesunde Menschenverstand, um zu ahnen, dass diese 4 Leitlinien nützlich sein könnten. Legen wir also los mit der Frage: Wie prüfen institutionelle Investoren Emittenten und wie verwenden sie das Internet überhaupt für ihre Recherchen? Erstens. Für Investoren ist das Internet nicht Inhalt, sondern Form. Erfolgreiche Investoren finden erfolgreiche Investments nicht im Internet. Ganz ehrlich, die amüsieren sich, wenn sie den Zeit dazu haben, über die Tipps, die im Internet und in den Medien generell aufgeblasen werden und wie und warum diese gehypt werden. Die Börsen, die sind ein klassisches Beispiel für die Lenkung von Geldströmen durch mediale Dauerbespielung. Und so wie Investoren keinen Wert auf Tipps legen, legen sie auch keinen Wert auf Kritik, Negatives, Positives oder Werbung, denn sie haben einfach keine Lust auf den Aufwand, Wahrheit von Dichtung unterscheiden zu müssen. Interessant ist höchstens das Studium von Internetseiten, die von für mich interessanten Personen oder Institutionen selbst ins Netz gestellt wurden. Und dazu gleich mehr unter Punkt 3. Ansonsten werden inhaltlich wirklich wichtige Dinge unter Investoren nur innerhalb deren Netzwerke und direkt ausgetauscht. Und zwar mit einer selbstverständlichen Geheimklausel. Wer gegen die verstößt, und im Internet tauchen tatsächlich auch nur Bruchstücke von Investitionsmöglichkeiten in einer frühen Phase auf, der fliegt aus dem Netzwerk raus, ohne Chance auf Rückkehr, was sich dann auch schnell in den anderen Investorennetzwerken herumspricht. Also Integrität, Berechenbarkeit und Verlässlichkeit, das sind mit die höchsten Werte in Investorenkreisen, wo millionenschwere Geschäfte auch gern mal per Handschlag fixiert werden. Klar, das Vertragswerk danach, das ist halt nötig, aber das gesprochene Wort zählt tatsächlich mehr. Und ich sehe keinen Grund, warum das nicht auch für Kleinanleger gelten sollte. Wenn ich jemandem Unterlagen schicke zu einem nicht öffentlichen und von der Zahl der möglichen Teilhaber her begrenzten Investment, dann gehe ich auch immer von einer vertraulichen Behandlung aus. Und wer nach gründlicher Prüfung mir zuruft, ich bin dabei, dann nehme ich das für bare Münze und reserviere verbindlich einen Platz. Dieser Zuruf, ja, das ist wie eine Art Vorvertrag. Und dennoch, frühzeitige Absagen aus triftigem Grund sind dann natürlich selten ein Problem, aber gar nicht abzusagen oder zu spät, ja, das ist schon ein schwereres Vergehen in der Investorenwelt. Aber das habe ich ja schon an anderer Stelle erläutert und entspricht eigentlich ganz normalen Höflichkeitsstandards. Zweitens, Investoren wollen Fakten, keine Meinungen. Natürlich bietet sich vor einer möglichen Zusammenarbeit an, einzelne Personen oder Firmen zu googeln, das ist doch klar. Mir selbst, wenn ich das mache, geht es dabei aber eher um harte Fakten, sowas wie um Einträge im Hanselregister, Geschäftsberichte von Aktiengesellschaften oder GmbHs, die generelle Bereitschaft, sich wie und womit im Internet zu zeigen, sowas zu untersuchen und Impressumsangaben genau zu studieren. Und das gibt dann schon ein recht gutes Abbild, was die öffentliche Präsenz meines Objekts der Neugierde angeht. Und jetzt spätestens trennt sich der Weg, wie ein Investor und wie die Masse im Internet voranschreiten. Drittens. Investoren baden in der Quelle, nicht in der Jauchegrube eines Internetforums. Manche Emittenten, also Anbieter von Investitionen, sind durchaus Teilhaber am öffentlichen Diskurs. Vor allem dann, im besten Fall, wenn sie was in der Finanzwelt zu sagen haben. Entsprechend sind Fernsehsendungen, YouTube-Videos und vor allem gedruckte Interviews mit den Leuten zu finden. Den Investor interessiert nur, was jemand über sich selbst sagt und von sich gibt. Eine Quelle kannst du halt dann am besten kennenlernen, wenn du Informationen direkt von der Quelle selbst bekommst. Entweder mittelbar über Videos oder Interviews, wie erwähnt, oder unmittelbar, indem man sich mit dem Emittenten direkt in Verbindung setzt. Und letzteres macht die Masse der Anleger schon mal nicht. Die schaut ja eher, was über jemanden gesagt wird, als auf das, was dieser jemand selbst sagt. Und dabei sind auch Manager, die Milliarden verwalten, durchaus zugänglich und antwortbereit. Und je nach Firmengröße gibt es in regelmäßigem Abstand sogenannte Investment Calls und in Amerika sowieso die Earning Calls von schon bestehenden Firmen oder es werden für kleinere Gruppen oder auch größere einzelne Investoren Sondertermine gemacht, heute fast immer per Videokonferenz. Auffällig ist da nur, das, was über jemanden gesagt wird und was ja den größten Anteil aller Informationen im Netz ausmacht, das ist meistens eh irrelevant. So gibt es doch auch das chinesische Sprichwort, sprich gut über jemanden oder sprich gar nicht. Wenn sich jemand negativ über jemanden äußert, ist es nämlich zu 80% eine Aussage über den, der kritisiert oder sich beschwert. Und die restlichen 20% sind entweder verzichtbar oder schnell geprüft. Viertens, Due Diligence, eine Angelegenheit für Experten. Ob ein potenzieller Anleger Firmennamen wie Allianz, Commerzbank oder Windpark Gold Cash AG hört, in Ehrfurcht vor Namen erstarrt, denkt er selten daran, denjenigen genauer unter die Lupe zu nehmen, dem er für viele Jahre sein Geld gibt. Und dabei sind Emittenten auch nur Firmen und wollen mit dem Geld der Anleger Gewinne machen, um ja, einen Teil davon für sich verbuchen zu können. So eine Firmenüberprüfung nennt man Due Diligence. Das ist eine Analyse, die einem Investor ein genaues Bild verschaffen sollte zur wirtschaftlichen, steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Situation des Unternehmens. Und dazu kommen noch so weiche, aber mindestens genauso wichtige Faktoren wie Firmenphilosophie und Firmenkultur, längerfristige Ziele, immaterielle Vermögenswerte wie Patente, Know-how und Alleinstellungsmerkmale, wie mit den Mitarbeitern umgegangen wird oder wie in hierarchischen Strukturen kommuniziert wird. Na und noch einiges mehr. Jetzt Frage 1 an euch. Sind das wichtige Informationen, wenn es darum geht, ob ich jemandem einen guten Teil meines Geldes anvertraue? Wer jetzt Ja sagt, der möge mir Frage 2 beantworten. Glaubt irgendeiner unter euch, liebe Hörer des Wohlstandsbildner-Podcasts, dass solche Informationen im Internet zu finden sind? Na, der Gedanke ist geradezu lächerlich und sollte daran erinnern, dass das Internet nicht die Welt ist, sondern meistens ein winziges, bruchstückhaftes Abbild von der Welt. Und das ist obendrein noch oft grotesk verzerrt durch die Wahrnehmung dessen, der die Welt im Internet beschreibt. Ja, so wie der Meteorologe trotz genauer Wetterdaten auf seinem Bildschirm noch immer gut beraten ist, ab und zu auch mal aus dem Fenster in den Himmel zu schauen, so wären viele unter uns gut beraten, das Internet nicht mit der Welt zu verwechseln. Aber wie findet nun jemand die Information der wahren, der realen Welt? Einfache Antwort: Im Internet zumindest gar nicht. Ohne entsprechende Expertise. Also nicht auf eigene Faust. Dazu ist das Thema viel zu komplex und vielschichtig. Dafür gibt es aber zum Beispiel so Art Due Diligence Agenturen, bestehend aus Wirtschaftsprüfern, Anwälten, Unternehmensberatern, oft auch aus Psychologen und Detektiven. Und die kann man dann beauftragen zur Anfertigung eines Firmenprofils oder eines Emittentenprofils. Und nach 6 Wochen bis zu 4 Monaten kann man schon mit den ersten Ergebnissen rechnen, je nachdem, wie tief gebohrt werden soll. Ja, natürlich kostet das, je nach Umfang, 5-stellige Summen, aber ein kleines Exposé kriegt man oft auch mal etwas günstiger. Fragt sich jetzt jemand, ja, was soll denn der Schmarrn? Ich wollte doch nur Geld anlegen und keins ausgeben. Ja, richtig. Aber haltet ihr es für möglich, dass solche Analysen in verständlichem Deutsch angefertigt so manche Anlageentscheidung beeinflussen könnte? Es wäre sogar viel mehr als nur möglich. Unsere gesamte Finanzwelt sähe anders aus, wenn Geldanleger vielleicht nur etwas weniger Geld anlegen würden, dafür aber mit etwas mehr Geld prüfen würden, womit sie es zu tun haben. Wenn da Eukalyptus- und Teakbäume, Avocadoplantagen, ostdeutsche Immobilien oder in irgendwelchen Zollfreilagern eingelagertes Edelmetall verkauft werden. Ja, die Leute würden einfach erheblich weniger Geld verlieren und dann hätten sich doch die Kosten für die Überprüfung schon mehr als amortisiert. Doch die Logik der Masse an Anlegern, die tickt anders. Beispiel Immobilien kaufen. Da bin ich wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, wenn es um absurde Anekdoten rund um das Thema Geldanlage geht. Doch keine Sorge, ich halte mich kurz. Es gibt bis heute Menschen, die willens sind, diese rasende Entkopplung von Finanzwelt und Realwirtschaft zu finanzieren. Und das sind die, die jetzt Aktien kaufen, Edelmetalle, Bitcoins oder Immobilien. Konzentrieren wir uns da auf des Deutschen liebstes Kind. Bei der Immobilie, fatalerweise fast immer einer Wohnimmobilie, da wird eine Verschuldung für Jahrzehnte in Kauf genommen und Nebenkosten ja in geradezu kopfschüttelnder Höhe akzeptiert. Der Staat, der Makler, Notar, Grundbuchamt, Umzugsfirma, die Handwerker für eine Renovierung und Umbauten, neue Einrichtungen und Möbel, alles Nebenkosten, die locker 15 oder mehr Prozent des Immobilienpreises ausmachen können und obendrauf kommen. Also bei 200.000 für eine kleine Wohnung können das dann schon nochmal gut 35.000 Euro sein. Und jetzt kommt's. Beim Wichtigsten wird geknausert, nämlich bei der Prüfung des wahren Substanzwerts des Kaufobjekts. Und da reicht es halt nicht, sich im Internet zu informieren auf Internetseiten wie Gratis Immobilienbewertung nur in 4 Minuten ermitteln. Kurios, oder? Da geben Leute 250.000 Euro aus und wollen den eigentlichen Wert des Ganzen kostenlos bestimmt bekommen. Nein, da muss ein Experte ran, der sich mit Statik auskennt, Baugrund, Bausubstanz, natürlichen Abnutzungserscheinungen und der sich auch nicht zu schade ist, mal durch Keller und Dachböden zu robben, um mit kundigem Blick das zu analysieren, worauf es halt bei einer Immobilie ankommt. Und selbst wenn es nur um eine Einheit geht, also eine Wohnung innerhalb einer Immobilie. Ja, natürlich kostet auch das vielleicht 3.000, 4.000 Euro, also je nach Gesamtvolumen vielleicht 1 bis 3% des Kaufpreises. Aber so eine Expertise schätzt mehr als alles andere plausibel ein, wohin die Reise mit dieser Immobilie gehen könnte, vor allem dann, wenn sie je wieder verkauft werden müsste. Denn erst dann weiß man, ob man beim Schwimmen eine Badehose angezogen hat, wie Warren Buffett sagen würde. Doch an diesen paar Prozenten wird gespart und man wagt lieber einen Blindflug, der viel öfter mit einer Bruchlandung endet. Apropos Bruchlandung, das ist jetzt natürlich mein Stichwort. Einen kleinen Einschub aus der Fliegerei kann ich mir hier nicht verkneifen. Für ein weiteres Beispiel dafür, wie Leute das kurze, aber schnelle Vergnügen bevorzugen und das mit langem Leid bezahlen oder mit viel Ärger in der Zukunft. Ein richtig gutes Headset für die knatternden Maschinen der kleinen Fliegerei, so wie ich sie begeistert betreibe, das kostet über 1000 Euro. Natürlich gibt es auch welche ab 150 Euro. Aber jetzt, wenn nun jemand den Flugschein macht und die Nebenkosten zuzüglich Flugstunden für die ersten beiden Jahre so mit einrechnet, dann ist er locker 30.000 Euro los. Und diese 30.000, die werden allgemein akzeptiert. Aber woran wird jetzt gespart? An den 2 bis 3%, die ein gutes Headset kosten würden. Und da heißt es dann, ja, dafür kann ich doch 4 Stunden fliegen. Ja, stimmt, kann man. Und hat irgendwann einen Gehörschaden mit Tinnitus, Beinahekollisionen und Luftraumverletzungen, weil der Funk nicht verständlich war, und Kopfweh nach 2 Stunden Flug im Sommer. Diese Beispiele, jetzt 200.000 Euro im Großen oder 1.000 Euro im Kleinen, die illustrieren ein irrationales Verhalten, das so menschlich und genauso unklug ist. Man freut sich so auf den Sprung ins erfrischende Wasser, dass der geringe Aufwand, vorher die Wassertiefe zu messen, nur nervt. Und mitunter hat das fatale Folgen. Beim Investieren nennt man das Totalverlust. Und das alles hat als grundsätzlichste aller Ursachen die Unlust und oft genug die Unfähigkeit des Menschen, Zukunft zu denken und Zukunft als zeitverzögerte Gegenwart in Gedanken und Emotionen vorwegzunehmen. Der Zukunftsmanager Professor Peromicic, der nennt das ein dopamingesteuertes Verhalten. Ist doch das Hormon Dopamin, sowas wie unser Glückshormon, dem wir ja alle gern und sofort auf den Leim gehen. Lieber jetzt das Glücksgefühl, lieber die schnelle Verwirklichung des Wunsches. Und was danach kommt, wird ausgeblendet. Denn das gibt ja keinen Dopaminflash. Der Gedanke ans Danach verhagelt einem nur die gute Laune im Jetzt. Unsere gesamte Finanzwelt funktioniert seit Jahrzehnten so. Oder glaubt jemand ernsthaft, die gesamte Welt wäre derart hoffnungslos verschuldet, wenn das Danach genauso gründlich analysiert und als zeitverzögernde Gegenwart betrachtet werden würde, wie das Jetzt? Natürlich nicht. Aber das ist die dopaminerge Realität. In guten Zeiten werden Schulden gemacht, um Wähler für sich einzunehmen, die einem den Machterhalt verschaffen sollen. Und in schlechten Zeiten werden Schulden gemacht, damit die schlechten Zeiten wieder irgendwie zu guten werden. Oder dass sie wenigstens aussehen wie gute, Beispiel Corona-Krise. Es geht dabei immer nur um die schnelle, kurzfristige Befriedigung. Ich befürchte, das gehört zu dem, was wir Demokratie nennen. Und das ist weniger die Schuld der Politiker. Die Ursache liegt genauso bei den Wählern. Die denken ebenso wenig Zukunft und wählen eben den Unsinn, der ihnen am schnellsten Befriedigung verschafft. Ja, ich kenne nur ein Land, dessen Politiker sich nicht um den jetzigen Machterhalt kümmern müssen und deshalb die Zukunft ihres Landes so klar und so rabiat gestalten wie kein anderes. Durchaus auch mit Schulden, aber diese Schulden sind eher als Investitionen in die Zukunft zu betrachten. Und das ist natürlich China. China steht schon lange nicht mehr im Vordergrund mit dem Diebstahl fremder Technologie. Das macht es heute viel schlauer. Es kauft Technologie und Infrastruktur auf Pump in Asien, Afrika, Südamerika, Australien, Neuseeland und zunehmend auch in Europa. Nur Amerika blockiert noch rigoros. Man muss es ja nicht mögen, aber man sollte gewarnt sein und vor allem nachmachen, denn China ist derzeit unter allen Ländern der Welt der solventeste und taktisch klügste Investor, weshalb das Land auch Amerika längst abgehängt hat als Standort für Investoren. Doch zurück auf unsere kleine Investorenebene. Ein Investor will ja seine Zukunft durch seine Entscheidungen in der Gegenwart gestalten. Er sieht also die 1-3% vom Gesamtvolumen für ein plausibles, fakten- und nicht leumundorientiertes Investment. Und er sieht die Prozent nicht als Ausgabe, die man sich sparen könnte, er sieht sie als Teil der eigentlichen Investition. Für ihn sind diese Prozente das Kopfkissen, auf dem er Nacht für Nacht sein Haupt gut betten will. Natürlich heißt es jetzt nicht, dass nun jeder Anleger auf eigene Kosten jeden Emittenten durchleuchten soll. Der Einsatz wäre jetzt zu hoch, wenn jemand mit Vermögensaufbau gerade am Anfang steht und auch die mit Summen bis, sagen wir, 2 Millionen Euro, die ich ja noch zu den Kleinen oder Privatanlegern zähle, die müssen das auch nicht machen. Wenn? Ja, wenn was? Wenn sie das Rad nicht erfinden müssen, weil es ein anderer vor ihnen schon getan hat. Und bei einer Vermögensanlage sollte das der Vermittler sein, beim Immobilienkauf der Makler. Ja, eigentlich sollte es Teil der Aufgaben eines Vermittlers sein, dass der sich alle wichtigen und weichen Informationen zu den Dingen verschafft, die er vermittelt. Und zwar so gründlich und, wenn es sein muss, kostspielig, als würde er es selbst kaufen. Darf ich diese entscheidenden 6 einfachen deutsche Worte nochmal wiederholen? Als würde er es selbst kaufen. Ihr wisst ja, im Falle eines Finanzanlagenvermittlers verlange ich sogar zwingend, dass er selbst in seinen Vermittlungsobjekten investiert ist. Viele, ja viel zu viele Vermittler. Und Verzeihung, wenn ich der Finanzvermittlungsbranche in die Suppe spucke, weil ich mich ihr als Investor sowieso nicht zugehörig fühle, obwohl ich zeitweise in ihr arbeite. Ja, viel zu viele Vermittler verdienen Provisionen und Ausgabeaufschläge wie Vermittler, leisten aber Arbeit, Expertise und Betreuung wie ein Tippgeber. Es sind dann nur die faulen Vermittler die Bösen? Ja, natürlich nicht. Denn so wie in der Demokratie Politiker und Wähler gleichermaßen die Verantwortung tragen, wie es im Land läuft, so fördert auch die Masse an Anlegern das bedenkliche Niveau der Vermittler. Und zu Vermittlern zähle ich natürlich auch Bank- und Versicherungsangestellte. Denn die meisten Anleger verlangen leider keine ordentliche Expertise, sondern erlauben den Vermittlern als Tippgeber völlig überbezahlt zu werden. Und da muss sich der Anleger aber auch nicht wundern, wenn sich ein Tipp wie viele solcher Tipps entwickelt, nämlich zum Flop wird. Im besten und eigentlichen Fall ist ein Vermittler die Abkürzung zum Ziel. Und je wertvoller das Ziel und je zeitsparender die Abkürzung, desto teurer darf auch der Vermittler sein. Ja, er muss teuer sein, denn wie bitte soll er die Kosten seiner Analysen, seiner Auftragsagenturen, seiner Probeinvestments und seiner eigenen Inspektionsreisen finanzieren? Ja nun, wer die Sicherheit eines Porsches haben will, kann nicht den Preis eines Fiat Panda verlangen. Eine Garantie für 100%iges Gelingen gibt es natürlich auch dann nicht, so wie kein Porsche-Händler zu 100% garantieren kann, dass der Wagen niemals stehen bleibt. Aber es ist doch schon sehr viel wert, wenn er die Wahrscheinlichkeit so weit wie machbar auf seiner Seite hat, dass ein Porsche keine Probleme machen wird. Und genau das ist auch das Ziel eines Vermittlers. Er im Sinne seiner Investoren denkt und handelt, damit eine Vermittlung kein Tipp, sondern eine echte Chance ist und die Zukunft in keiner Fata Morgana endet, sondern in der Gegenwart. Ihr kennt doch sicher das Akronym, das hinter Fiat steht. Fahre immer am Tag, denn nachts haben die Werkstätten zu. Wer auch in seinem Portfolio nicht will, etwas reparieren zu müssen, der sollte auch bei Investitionen immer Porsche-Qualität anstreben. Ja, und wenn's Geld dafür nicht reicht, dann lieber noch warten und keinen anderen Tipps hinterherlaufen, aus Sorge, etwas verpassen zu können. Und wenn eine unbekannte Marke mal attraktiv erscheint, die so teuer wie ein Porsche ist, warum dann nicht ein paar Euro für einen Gutachter in die Hand nehmen, um zu wissen, womit man es zu tun hat? Im nächsten Podcast verlassen wir wieder die Finanzhöhen der professionellen Anleger und sprechen über Tipps und Tricks, wie wir, wie der einzelne Kleinanleger, mit dem Internet umgehen kann, um halt den größtmöglichen Gewinn daraus zu ziehen. Und dabei könnte sich einiges wiederholen vom heutigen Podcast, denn was die Großen machen, können die Kleinen oft genug genauso für sich herunterbrechen. Aus diesem sehr naheliegenden Gedanken ist ja auch die Säulenstrategie eines ausgewogenen, lebendigen und lukrativen Portfolios entstanden. Außerdem gibt es ein Instrument, das ich nächstes Mal erläutern will, das die Kleinen sogar eher nützen können als die Großen. Und wer dieses Instrument beherrscht, der kann einen wirklichen Investorennutzen aus dem ziehen, was das Internet so bietet. Bis dahin.